Und schlagen Sie bitte in Ihren Bibeln auf Apostelgeschichte 9 von Vers 36 ab. Apostelgeschichte 9 von Vers 36. Die Auferweckung der Tabitha. Das ist ja immer originell, wie bei jeder Revision wieder eine neue Namensform gefunden wird und die Schreibweise der biblischen Namen verändert wird. Ich denke, wir sagen einfach Tabea, so wie sie es gewohnt waren. In Joppe lebte eine Jüngerin mit Namen Tabea, das bedeutet Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. In jener Zeit wurde sie krank und starb. Da wusch man sie und legte sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, zögre nicht, zu uns zu kommen. Petrus stand auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führte man ihn in das Obergemach hinauf, und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgeschickt hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich dem Leichnam zu und sagte, Tabea, stehe auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Gläubigen und die Witwen und zeigte ihnen, dass sie lebte. Das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele glaubten an den Herrn. Und Petrus blieb lange Zeit in Joppe bei Simon, einem Gerber. Herr, mach uns deine Gedanken auch über diesem Geschehen groß. Amen. Jeder von Ihnen kommt einmal in die große Lebenskrise. Da fragt man ganz erschüttert, was ist mein Leben überhaupt wert? Was habe ich geleistet? Was habe ich gearbeitet? Man fragt sich, bin ich nicht unnütz, überflüssig, entbehrlich? Wenn die Jahre so flott dahinlaufen und Sie voll im Beruf engagiert sind und Sie es auch erleben, dass andere Ihnen danken und Sie anerkennen, dann werden Sie solche Gedanken weit von sich schieben können. Wenn Sie im Kreis von lieben Menschen leben, seien Sie dankbar dafür, dann wird Ihnen solch ein schwerer Gedanke gar nie auf die Seele fallen können. Aber es sind sehr viele unter uns, bei denen kam das über Nacht, dass man sie trotz ihrer ausgezeichneten Mitarbeit plötzlich nicht mehr brauchen kann im Betrieb. Und dann stehen sie da ohne Arbeit und sie fragen, was ist mein Leben wert? Wenn eine Frau von ihrem Ehemann nach 20 Jahren weggeschickt wird, was bist du? Du bedeutest mir nichts. Dann kommen solche Lebenskrisen, was bin ich? Bin ich überhaupt etwas wert? Wenn Streit und Hass die schönsten Lebensbeziehungen zerstören und über Nacht wir ganz allein dastehen, das wissen Witwen, wie das ist, wenn man plötzlich für sich allein dasteht, dass man sagen möchte, ach, wäre ich doch mitgestorben. Aber so hat doch mein Leben gar keinen Sinn. Das ist ein Torso, ein Rumpf. Und wenn dann Krankheiten kommen, wo man weiß, da ist gar keine menschliche Hoffnung mehr möglich, welche dunkle Zukunft habe ich? Es ist doch alles rätselhaft. Da beschleichen einen natürlich solche Gedanken. Und die Alten kennen das sehr wohl. Soll ich nicht einfach abtreten? Wäre es nicht das Einfachste, ich verschwinde von der Bühne, dann falle ich niemand mehr zur Last. Ich lege doch den anderen nur auf der Tasche. Und das ist wirklich kein Leben. Nein, wirklich nicht. Ich möchte heute für die reden unter uns, die sich mit solchen Gedanken herumplagen, die sich mutig und kühn damit auseinandersetzen, die sagen, ich will die Gedanken nicht hochkommen lassen, ich will dagegen ankämpfen. Aber sie merken, wie sie umklammert werden und wie sie immer tiefer hinuntergezogen werden. Übrigens haben das auch junge Leute so. Mir schrieb ein unbekanntes Mädchen nach dem Gemeindetag irgendwo aus Württemberg, ich will nicht mehr leben. Ich habe nur die Hilfsschule geschafft und jetzt versage ich im Beruf. Ich lebe nur von der Barmherzigkeit meines Chefs, dass ich nicht rausgeschmissen werde. Und wenn ich spüre, dass ich nichts wert bin, was soll denn mein Leben noch? Was soll mein Leben überhaupt noch? Wir müssen Bibel lesen. Und wir müssen umdenken lernen von den Gedanken Gottes her, was bei ihm wichtig und bedeutsam ist. Und da wird uns heute diese Tabea gezeigt. Mein erster Punkt, Gott kennt die Namenlosen. Wenn ich richtig beobachtet habe, dann kommt diese Geschichte überhaupt nie in den 6 Predigttextjahrgängen unserer Kirche vor. Und ich habe bei Ihnen auch noch nie drüber gepredigt, vielleicht einmal in der Bibelstunde drüber gesprochen. Die Tabea, ist das nicht nur eine nette Randgeschichte in dem großen Beschreiben des Lauf des Evangeliums? In der Apostelgeschichte lesen wir doch von Männern natürlich, von Saulus und dem Märtyrer Stephanus und von Petrus und von Jakobus, von Lukas, dem Arzt. Die Tabea ist ganz rührend zu lesen und nett und unterhaltsam, aber hat das eine wichtige Bedeutung für das Reich Gottes? Und dann ist unser Interesse darauf gelenkt, wie das Evangelium durch dieses römische Imperium läuft, wie Paulus Weltstadt um Weltstadt besucht, von Antiochien nach Philippi, nach Korinth und dann nach Rom. Was soll denn die Tabea in diesem großen Bogen des Evangeliums? Und wenn Sie aber wirklich Bibel lesen und auch die Apostelgeschichte, dann müssen Sie sagen, stopp. Die ganze große Heilsgeschichte Gottes in dieser Welt besteht aus der Geschichte kleiner Leute, von Namenlosen, von Figuren, die übersehen wurden, von Leuten wie Sie und ich. Und das Große war, dass Gott an denen nicht vorbeigeht, dass Gott ihr Leben auch ganz anders wägt und prüft und beurteilt, als wir das von unseren Maßstäben her tun. Und das Einzige war doch, dass da diese Tabea dem ewigen Gott in ihrem Leben Raum gegeben hat. Und darum werden ihr diese Zeilen gewidmet in der Apostelgeschichte. Ob nicht der Petrus auch am Anfang so dachte, als die Männer aus Joppe, dem heutigen Jaffa, zu ihm kamen, nach Lydda, und sagten, Petrus, wir hörten, dass du in Lydda bist und wir haben heute Abend Beerdigung. Im Heiligen Land muss ja noch am selben Tag beerdigt werden, dann geht es Schlag auf Schlag. Wie gut, dass du in der Nähe bist, es wäre doch schön, wenn auch ein echter Apostel bei der Beerdigung wäre. Und man sollte das doch auch dem lieben alten Fräulein Tabea zu Ehren und zu Willen tun, dass man sie wenigstens noch an der Beerdigung heraushebt. Sie war eine so stille und treue Mitarbeiterin in der Gemeinde von Jaffa. Wie hat das wohl auf diesen Petrus gewirkt, als da an der Türe geklopft wurde und diese Männer ihre Bitte vorbrachten? Ich kann mir vorstellen, der Petrus hat schon ein wenig missmutig, nicht ganz so schlimm wie ich, aber fast so schlimm, mit der Stirn gerunzelt und an seine vielen Termine gedacht, was er alles an diesem Tag erledigen wollte. Schließlich war der Tag ausgefüllt. Damals war gerade Erweckungszeit. Und wir lesen, dass wie Gemeinde um Gemeinde entstand und viele Menschen zum Glauben kamen, da hatte Petrus die Hände voll zu tun. Und immerhin war es nach Jaffa 20 Kilometer unter Marsch in der prallen Sonne. Das überlegt man sich ein bisschen. Ist das nötig? Muss ich dahin? Muss ich zur Beerdigung? Soll man so viel überhaupt investieren? Aber er will den netten Leuten nicht vor den Kopf stoßen. Die drängen ihn, zögere nicht, zu uns zu kommen. Da hat der Altluther-Text eine viel schönere Formulierung gehabt. Petrus, lass dich's nicht verdrießen. Also es muss ihm doch ein wenig schwer gefallen sein, zu Fräulein Tabea zu kommen, zu ihrer Beerdigung. Was ist denn das schon? Das ist doch nichts Wichtiges. Es ist doch unbedeutend. Er kannte sie ja noch. Sie war eine liebe Mitchristin, aber das sagt man ja manchmal vielleicht so abschätzig, ist sie nicht doch eine alte Jungfer da gewesen, die da so eben treu das Bild der Gemeinde verziert, so wie unsere Konfirmanden einmal sagen, ach die Alten. Gibt es nichts Wichtigeres als Beerdigung bei Tabea? Lass dich's nicht verdrießen, lass dich's nicht verdrießen. Auch wenn's bei dir ganz unbedeutend und wichtig aussieht, komm, komm. Selbst Apostel können manchmal die Wertordnung Gottes nicht vor Augen haben. Und ich will es Ihnen so klar sagen, weil wir alle in Gefahr stehen, ganz anders zu beurteilen von dem, was wichtig und bedeutsam ist in unserer Gemeinde. Und in unseren Terminen, die wir haben. Lass dich's nicht verdrießen. Komm, und er gibt seinem Herz einen Stoß. Und er kommt. Es ist gut, dass sie ihn gedrängt haben. Das war das erste, Gott kennt die Namenlosen. Auch die Tabea. Das ist wichtig, dass das drinsteht in der Apostelgeschichte. Aber nun das zweite. Ein erfülltes Leben. 20 Kilometer war der Petrus durch die Hitze marschiert und kommt an das Haus. Zuerst haut sie ihn schier um. Er meint, er hätte sich in der Hausnummer geirrt. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das Haus dieser Tabea ist probbelvoll mit lauter heulenden Leuten. Es gibt ja vielerlei Trauer, echte und unechte. Aber der Petrus spürt, das sind Leute, die haben das Beste und das Wichtigste in ihrem Leben verloren. Witwen, viele Witwen waren da. Die wurden damals gerne übersehen. Man hatte auch keine vernünftige Sozialversorgung für sie. Und wenn dann der Mann starb, dann waren sie völlig mittellos und mussten oft noch die Kinder versorgen. Es ist ja immer wieder schwer, dass wir die ganz nächstliegenden Aufgaben der Liebe versäumen. Liebe Schwestern und Brüder, sind viele Dinge, die wir versäumen, vor lauter hochtrabenden Gedanken, wie wir Gott dienen wollten. Und diese Witwen strecken ihre Röcke dem Petrus hin, da muss ich ganz komisch vorgekommen sein, wo die sagen, schau her, Petrus, gibt's irgendwo in unserer Stadt noch einen so schön genähten Rock? Bis nachts um 12 Uhr, lassen Sie mich ein wenig in der Sprache von heute sagen, sah sie noch an ihrer Nähmaschine und hat genäht. Wir sahen immer noch das Licht brennen. Sie hat so schön häkeln können. Gibt es etwas Schöneres, als was mir die Tabea geschenkt hat? Davon wusste auch ein Apostel Petrus nichts. Da war ein Mensch, der fehlt wie kein anderer. Tabea, sie war voll guter Werke und tat viele Almosen. Das müssen evangelische Christen hören, weil sie manchmal meinen, die guten Werke seien nicht wichtig. Nein, sie können sich mit den guten Werken nicht den Himmel verdienen, aber sie sind ganz wichtig. Das gute Leben und das erfüllte Leben, das richtet sich nach ihren Werken. Bin froh, dass ich heute einmal diese ganz wichtige Geschichte predigen darf. Sie wurde nur gerecht,
Durch den Opfertod Jesu, der ihre Schuld bezahlt hat. Das war der Grund ihres Glaubens. Aber weil sie so viel Liebe von Jesus erwiesen bekommen hat, möchte sie ihre Gaben nur noch nutzen im Dienst an anderen. Sie war keine klagende Jungfer. Im Gegenteil, sie hat bis in die hohen Jahre ihres Alters aus dem Vollen geschöpft. Sie war eine Reiche, die weitergeben konnte. Dabei hat sie eine der kleinsten Renten gehabt, aber aus der konnte sie noch weiter schenken. Wenn ich das ein wenig mit unserem Hintergrund erzählen könnte, was da alles mit dazugehört, wie es bei uns so vielleicht aussehen könnte, dass da Türkenkinder gestanden sind, mit dem Hausschlüssel um den Hals baumelnd und sagten, wenn wir von der Schule kamen, dann gingen wir zu Tabea und dann hat die Kakao gekocht. Und dann hat sie uns die schönen Jesusgeschichten vorgelesen und dann haben wir bei ihr die Hausaufgaben gemacht. Wir konnten kommen, wann wir wollten, die hatte uns lieb, wie uns die eigenen Eltern nicht lieben konnten. Und wie dann die Alten kamen mit den Krücken und sagten, die liefer mich zum Sozialamt und hat die Formulare ausgefüllt. Und ein Eritreer sagte, sie hat nicht geruht und ist durch die Häuser und Straßen gegangen, bis sie für mich ein Zimmer besorgt hat. 6 Monaten ein Zimmer für einen gläubigen Eritreer suche, der eine Arbeitsstelle hat und keins finde. So hart sind unsere Herzen und verschlossen. Die Tabea wusste, wann Geburtstag war und sie hatte auch bei den Witwen das gewusst, wo oft die eigenen Kinder davongelaufen waren und nichts mehr wussten von ihrer Mutter und nichts mehr wissen wollten. Die Tabea hat sie nicht vergessen. Und ihre Besuche gehörten zum Schönsten im grauen Alltag dieser Frauen. Und das muss Petrus merkwürdig berührt haben, als er vor dem Sarg stand. Er wollte gar nicht hin nach Jaffa zu dieser Beerdigung. Das ist doch nicht nötig. Und jetzt merkt er plötzlich, das ist ja eine der großen Gottes, eine Jüngerin steht da. Eine Frau, die wirklich Jesus in ihr Leben aufnahm und zu einer Kopie Jesu wurde. Die in ihrem kleinen Lebensumkreis das so dicht ausleben konnte. Die überreiche Gnade Jesu ist in vielen guten Werken wirksam geworden. Sie hat das als ihr Lebensziel angesehen. Und ich will das wegen der jungen Leute doch noch einmal ein wenig klarer sagen. Wie die Tabea ein junges Mädchen war, hat sie auch ihre Pläne gesponnen. Als die jungen Burschen sich auf der Straße nach ihr umdrehten und sie merkte, dass sie eine schöne Frau war, aber dann hat sie ihr Leben anders geführt bekommen. Sie blieb ehelos. Ist das nicht ein ganz besonders schweres Lebensschicksal? Sie hat ja oft gedacht, wie das ist, wenn sie Kinder hat und wenn sie einer Familie vorstehen darf und einen Mann glücklich machen kann. Und dann ging alles anders. Aber die Tabea klagt nicht über den Trümmern ihres Lebens. Auch als sie alt wurde, weint sie nicht rückwärtsgewandt und erinnert sich an die schöne Jugendzeit und wie früher alles war. Sie lebt vorwärts und sie nimmt die Gaben, die Gott ihr schenkt und lebt aus dem Vollen. Und sie weiß, Gott macht mein Leben ganz reich, ich darf viel für ihn tun und wirken. Und dass sie dann so still in den Bibelstunden und in den Gottesdiensten der ersten Gemeinde von Jaffa saß, das war ja gar keine introvertierte Frömmigkeit, wie man heute so gern dann vorwirft. Da hat sie doch Kraft geschöpft, dass die Liebe Jesu in ihr Herz ausgeschüttet war. Und dann hat sie wieder gewusst, was wichtig ist, das Kleine ist und das Große ist. Und dann hat sie aus dem Vollen geschöpft und weitergeben können mit beiden Händen Liebe, wie ihr Leben reich gemacht war. Sie war frei geworden von sich selbst, dass ich nicht mehr mir selbst lebe, sondern für Jesus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Dem wollte sie gehören, ein erfülltes Leben, kein armes Leben. Noch das Letzte, bestätigt und in Kraft gesetzt. Manche in der Gemeinde werden vielleicht so gedacht haben, ach, das arme Fräulein Tabea. Oh, sie hätte auch einen Mann haben können. Das ist gar nicht des Lebens höchstes Ziel. Sonst gäbe es nicht so viel unglückliche Verheiratete. Muss man mal klar sagen. Ich nicht. Aber da haben manche mitleidig gedacht, ach, die arme, arme Tabea, ach, wie schwer hat die es doch. Bei Gott sieht das alles völlig anders aus. Bei Gott gibt es überhaupt kein Leben, das bemitleidenswert ist. Kein einziges Leben. Und sie liegen falsch, auch wenn sie schwermütig immer wieder ihre eigene Not beklagen, auch wenn sie im Alter schon mit vielen Leiden behaftet sind, auch wenn sie allein durchs Leben gehen, auch wenn sie einen schweren Todesfall hinter sich haben, auch wenn sie enttäuscht sind von Menschen, auch wenn sie Arbeit verloren haben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott sie mit all ihren Gaben braucht. Sie müssen fragen, Herr, wie kann ich für dich jetzt leben? Wie kann ich all das, was du mir schenkst, weitergeben in Liebe an andere? Zu einem Dienst machen. Übrigens gilt das ja nicht bloß für die, die in der Lebenskrise sind, sondern für uns alle. Wenn Sie Ihrer eigenen Lebenskrise vorbeugen wollen, dann sorgen Sie zeitig dafür, dass Sie die Rangordnung Ihrer Taten ein wenig umsetzen. Vor Gott zählt nur, was reich ist an guten Werken. Das macht unser Leben bedeutsam und groß. Es sind so viele Menschen um uns her, die warten auf einen Brief, auf einen Besuch. Sie wissen es doch, was hilft der schönste Besuch eines Pfarrers, wenn er nicht Zeit hat zum Reden und zum Hören und zum Besuchen? Da liegt doch das, was heute Not ist. Und darum kniet Petrus vor diesem Sarg nieder. Ich bin überzeugt, als er niederkniete, wusste er noch gar nicht, was er tun sollte. Er dachte immer noch an die Beerdigung. Er wollte Gott danken, dass diese Tabea ein Gefäß der Gnade Gottes wurde. Aber mitten im Gebet macht Gott ja manchmal uns Dinge bewusst. Und er führt den Petrus dazu, dass er erkennt, Gott will hier an diesen Menschen ein Zeichen tun, damit die anderen Menschen aufmerken und verstehen, das ist nicht das bemitleidenswerte Leben. Ihr braucht nicht so abschätzig und mildtätig da immer wieder denken. Das ist das Größte. Das ist eine der großen Gestalten der Apostelgeschichte. Gott will etwas Großes hineinlegen in unser Leben. Und darum spricht Petrus über diesem Leichnam, Tabea, ich sage dir, stehe auf. War gar keine Zauberei und keine Hexerei. Es war wie bei Jesus Christus dort im Stadttor zu Nein. Das vollmächtig gebietende Wort des Herrn, der die Welt geschaffen hat. Und er steht auch hinter dem Wort und Zeugnis eines Apostel Petrus. Und er spricht dieses Wort und die Tabea richtet sich auf. Dieses kleine Zeichen ist ganz wichtig, weil Gott deutlich machen will, vor den anderen Menschen, so wichtig ist ihm das Leben der Tabea, dass sie etwas erfahren darf, was damals niemand in den Gemeinden erlebt hat. Wir ahnen auch noch etwas von dem großen Schock, den damals der Tod verbreitet hat, wo die Leute sagten, wir hofften doch, seit der Auferstehung Jesu werden wir nicht mehr sterben müssen. Und nun hat die Tabea sterben müssen. Noch einmal drückt es dieser Petrus aus in diesem machtvollen Wunderzeichen, das natürlich so geschehen ist. Es ist ein wahres Berichten, dass Jesus die Schlüssel des Todes hat. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und das Leben der Tabea hat so große Bedeutung, dass Gott ihr noch einmal Jahre in dieser Welt schenkt, weil es so wenig solcher Tabea-Figuren gibt, die lieben können und die Liebe weitergeben können. Wenn wir nachher den Liedvers singen, erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. Sie sollen nicht im Alter absterben. Auch wenn ihre Gaben geringer werden und ihre Kraft nachlässt, Sie sollen grünen, reich an guten Werken. Was bedeuten für unsere Enkelkinder, Großeltern, die reich sind an guten Werken? Was sind diese Tanten und Nachbarn, die Zeit haben für die Vergessenen und Einsamen unter uns? Lass mich grünen, Herr, bis zur letzten Reis. Es ist ein ganz großes Vorrecht, wenn ich noch etwas wirken kann. Nicht mehr in den großen Berufsaufgaben dieser Welt, sondern in den guten Werken. Über dem, was bei Tabea geschehen ist, wuchs die kleine Christengemeinde in Jaffa gewaltig und eindrucksvoll. Wir haben ja da bei unserer letzten Israelreise in Jaffa auch die judenchristliche Gemeinde von heute besucht, und die Gedanken gehen dann zurück, wie einst diese Gemeinde wuchs über dem schlichten Zeugnis der Liebe, wo verströmend die Liebe Jesu weitergegeben wurde. Ich möchte schließen mit einer kleinen Randbeobachtung. Und es steht da im letzten Vers, und Petrus wohnte im Haus eines Gerbers. Als er zum ersten Mal reinkam, da hat's ihm Tränen die Augen getrieben. Waren Sie schon mal beim Gerber? Das stinkt wie die Pest. Der Verwesungsgeruch der Felle. Und dann wohnt er lange Zeit im Haus des Gerbers, weil er wieder lernt, dies ist ein Tempel Gottes. Dann ging er hinunter in die Werkstatt, und schließlich hat er jenen merkwürdigen Geruch eines Gerbers auch gemocht, weil sie dort unten miteinander die Hände gefaltet haben und stille Zeit in der Werkstatt gemacht haben, über diesen Töpfen, wo die Felle gegerbt wurden. Es ist etwas Wunderbares, wenn Jesus in unser Leben eintritt, ob das die Gerberwerkstatt ist, in der wir leben. Ich bin froh, dass ich nicht in der Gerberwerkstatt leben muss. Und doch hat Jesus diese Gerberwerkstatt von Jaffa zu seinem Tempel gemacht. Und die Tabea, so unscheinbar sie für sie scheinen mag, sie ist so groß, dass sie uns viel zeigen kann von dem, was wir noch lernen müssen, wenn wir wirklich unser Leben erfüllt leben wollen. Amen.